Wir sind die Jan-Ulrich-Ultras. Wir lieben Berg und Tal. Die maximale Begeisterung. Die ultimative Belastung. Emotionen und Leidenschaft. Schmerzen und Leiden. Das Überwinden des Schweinehundes. Das Peloton ist unsere Heimat. Die Fahrer unser Ansporn. Alpe d'Huez, Galibier, Mont Ventoux. Wir sind da, wo es brennt. Wir sind die Jan-Ulrich-Ultras. Wir sind Ulle.
Ja, und auch beim zweiten Mal erfreue ich mich wie ein kleiner
Bub. Das gibt's doch gar nicht.
Die Einleitung, die Stauffenberger hier immer gibt, bevor wir loslegen, die holt uns alle ab. Da sagt er gleich noch was zu. Zuerst möchte ich allerdings sagen, wir haben heute den 28. April, 18.39 Uhr, 11. Folge der Jan-Ulrich-Ultras. Herzlich willkommen an alle da draußen. Herzlich willkommen, Bub. Herzlich willkommen, Stauffenberger.
Schönen guten Abend in die Runde. Ich bin wie immer heiß auf heute und heute haben wir ja auch noch ein Special. Das kann nur ein super Sonntag werden.
Ja, und auch an der Stelle von mir, moin moin in die Runde. Ich freue mich auf euch beiden. Ich freue mich auf unseren heutigen Gast. Das wisst ihr jetzt, steht ja schon im Folgentitel. Und um das, was Nacho gesagt hat, der Major gesagt hat, nochmal aufzugreifen. Mir wurde zugetragen, dass die Leute das so schön finden, dass sie diese Folge immer mit einem Lachen losgeht. Das kommt sehr gut, da kannst du Pluspunkte sammeln, Major, muss man ganz ehrlich sagen. Und deswegen ist es mir eine Ehre, dich jedes Mal zu Beginn der Folge zum Lachen zu bringen, damit das genau so losgeht. Ja. Das war's von mir zu dem Thema.
Schön Pluspunkte sammeln am Anfang, weil im Laufe der Folge wird dann ja wieder abgebaut, was die Sympathiepunkte angeht.
Aber die gehen in eine andere Richtung. Die gehen dann zum Bob wieder rüber.
Aber, lieber Bub, du weißt ja, als angehender Lehrer, Minus mal Minus ergibt immer Plus. Von daher, so viele Punkte, wie wir hier sammeln, so viel hat mein Konto gar nicht, so viele Punkte haben wir schon. Also, egal. Wir legen los, wie jede Woche. Wir schauen zurück, was war seit vergangenem Sonntag so los auf dem internationalen Radsportzirkus, im Zirkus. Stauffenberger, leg mal los.
Jo, gerne. Die Tour de Romandie in der Schweiz hat stattgefunden. Die hat Carlos Rodriguez von Team Ineos gewonnen. Mit einem hauchdünnen Vorsprung nur von den zwei Fahrern von Team Bora. Also die haben da eine richtig starke Leistung gelegt. Also Vlasov auf der 2 mit 7 Sekunden Rückstand und dann der überragend auffahrende Florian Lipowitz auf Platz 3 mit 9 Sekunden Rückstand. Da stellt sich mir natürlich direkt die Frage, haben wir einen neuen deutschen Klassementfahrer? Der ist jetzt erst 23, also wirklich das, was ich gesehen habe, gerade die Königsetappe Nummer 5, da ging es ziemlich am Ende nochmal richtig, richtig hoch und die haben sich da richtig zerfahren. Das Feld war gut besetzt, da waren Fahrer wie Ayuso dabei, der alles geliebte Egan Bernal, Hindley, Martinez, Enric Mas, Carapaz, die Yates-Brüder waren diesmal das erste Mal mit dabei. Also da würde ich gerne mal nachher die Frage bei euch in den Raum stellen, was haltet ihr von dem Jungen und ist das unsere neue Hoffnung auf einen erfolgreichen Klassementfahrer für die Grand Tours? Ist übrigens bei der Katalonien-Rundfahrt dieses Jahr schon 45 Tage geworden und konnte das schon so ein bisschen sein Können aufblitzen lassen. Aber erstmal jetzt zur Tour de Romandie. Ich habe eben schon gesagt, auf der 5. Etappe, da hat sich nochmal das ganze Klassement so ein bisschen durcheinander gewürfelt. UAE hatte eigentlich das gelbe Trikot mit Ayuso. Und das wurde dann auf dieser Königsetappe ihm entrissen von Carlos Rodriguez, der ja letztes Jahr auch bei der Tour Fünfter geworden ist. Und eigentlich auch also das ist für mich mein Kapitän bei Ineos dieses Jahr. Ja, ansonsten war eine relativ spektakuläre Rundfahrt, wie ich finde. Also die Bilder, die ich mitbekommen habe unter der Woche. Viele Berge, zwei Einzelzeitfahren.
Halt, stopp. Wer ist dein Kapitän
bei Ineos? Egan. Ja, Rodriguez. Muss ich dir leider sagen, ist so. Egan gewinnt eine andere Tour. Aber Carlos macht das bei der Tour dieses Jahr. Bei der Frankreich-Rundfahrt.
Okay.
Gehst du damit mit? Oder, nee, kannst du gar nicht, ne? Egal.
Kann ich auch nicht. Ich bin gespannt, was unser heutiger Gast sagt. Ich hoffe, er kann uns Inside-News geben. Er kann uns sagen, dass der Knoten platzen wird, weil ich habe es im Gefühl, Egan wird dieses Jahr die Tour hochfliegen. Er wird sie wieder
fliegen. Seit Wochen schon.
Okay. Wir werden sehen. Ich wollte dich nicht unterbrechen, obwohl ich wollte dich unterbrechen.
Nein, alles gut. Thema. Du wolltest mich unterbrechen. Darfst du auch, gerade bei dem Thema, ich habe ihn deswegen auch erwähnt.
Danke.
Ansonsten, wie gesagt, zwei Zeitfahren dabei, also ein Prolog, so ein 2 Kilometer oder 1,5 Kilometer Ding und dann nochmal, ich glaube, 10 oder 15. Da ist ganz klar hervorzuheben, dass unser guter Freund Felix Felantix Großschadner da Dritter geworden ist und ich glaube auch nur 10 Sekunden hinter dem Sieger Brandon McNulty. Also kann ich bestätigen, er hat ja hier in unserem Podcast gesagt, er kommt nicht nur überdurchschnittlich gut die Berge hoch und ist ein wunderbarer Helfer, sondern er ist halt auch gegen die Uhr ein richtig guter. Und das hat er da gerade bei der Besetzung, die da auch am Start war, absolut bewiesen. Also Glückwunsch dazu. Und zeigt natürlich die Form von Giro, die ist, glaube ich, jetzt da. Also Poggi kann sich auf jeden Fall auf den Jungen verlassen, wenn da nicht noch irgendwas passiert. Das wollen wir natürlich nicht hoffen. So, dann wollen wir natürlich noch ein bisschen den Blick erweitern auf die deutschen Fahrer. Wie gesagt, Lipowitz Dritter, 9 Sekunden, überragend. Anton Palzer, auch Bora, 54er mit 22,30. Und jetzt kommt noch einer, Juri Hollmann. Der ist zwar 65er im Gesamtklassenmoor geworden, ist auch relativ jung, 24 Jahre, und hat mit seinem absolut beherzten Einsatz, den er da an den Tag gelegt hat, die Bergwertung sich geschnappt. Der nimmt das Trikot mit nach Hause. Da auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, super. Auch natürlich, also ja, Carlos Rodriguez ist auch ein Junger, deswegen hat er Gesamtwertung und Nachwuchswertung geholt vor dem Florian. Aber da kommt was nach. Ich hab da was im Gefühl. Ansonsten, Sprintwertung hat gewonnen Godon von Decathlon. Hat auch heute die Etappe gewonnen. Die haben da, glaube ich, die Sprintankünfte alle so ein bisschen dominiert. Ja. Was bleibt mir sonst, also mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ich habe jetzt ein paar Fragen aufgeworfen. Wie seht ihr die Themen?
Ja, also ich starte gerne mal. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln, als ich das verfolgt habe, weil ich mich daran erinnern kann, dass ihr beiden Experten letzte Woche darüber philosophiert habt, wer denn oder ob Ineos überhaupt einen Klassementfahrer hat.
Und wir Assis, wie Idioten, haben wir nicht auf dem Zettel gehabt.
Ja, wobei der Major, glaube ich, sagte, er vermutet, dass die Spanier alle die Vuelta fahren, aber Rodriguez ist ja letztes Jahr auch die Tour gefahren, ich glaube, 5. geworden. Ja. Also kann ja nicht so ein schlechter Kapitän sein, theoretisch, wenn er es denn ist. Ne? Bezüglich Lipowitz kann ich noch kurz sagen, oder würde ich sagen, da müssen wir mal erstmal abwarten. Er hat ja selber, glaube ich, auch gesagt, dass er sehr überrascht darüber war, dass er überhaupt so gut mitfahren konnte. Ja, das ist gut und macht Hoffnung auf mehr, aber ich glaube, wir sollten nicht zu früh da, ne, über den großen, wie nennt man das nochmal? Klee. Loben. Genau.
Ja, Bob, zunächst vielen Dank, dass du Stauffenberger und mich als Experte titulierst. Vollkommen zu Recht. Die Zuschriften haben wir auch alle bekommen mit der Hörerpost. Vollkommen zu Recht. Danke dafür. Wäre allerdings nicht nötig gewesen. Bezüglich Ineos habe ich ja von Anfang an gesagt, Egan Bernal wird durchstarten, auch wenn ihr das alle beschmunzeln wollt. Ich gebe den Jungen noch nicht auf, der ist noch jung. Und lasst den noch mal 1-2 Jahre. Ich glaube, das ist nicht wie bei Chris Froome, der durch seinen Sturz damals vollkommen raus ist. Ich glaube, bei dem könnte das noch mal in eine andere Richtung laufen. Allein schon aufgrund des Alters. Big G dürfen wir nicht vergessen. Der fährt aber allerdings den Giro. Denke ich aber auch, wenn der halbwegs gut in Form ist, wird er auch Top 3 landen. Sollten wir auch noch mal in Zukunft über unsere Favoriten für den Giro reden. Also viele sind da eigentlich nicht. Ich habe da die Tage schon mal durchgescrollt, wer da fahren wird. Viele werden das nicht sein. Und bezüglich des jungen Deutschen, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte den Namen bis zu dieser Woche nicht. Ich habe jetzt nebenbei noch mal ein bisschen gelesen. 2000er Jahrgang, Fahrertyp Bergfahrer, seit 23 bei Bora und Gesamtwertung der Tschechien-Tour gewonnen, 23. Ja, keine Ahnung, wird sich zeigen. Das Einzige, was ich da sagen muss, bei Wikipedia steht kein Geburtsort. Der sollte noch mal nachgepflegt werden, falls hier jemand zuhört.
Darf ich da mal kurz einhaken?
Gerne.
Major, es enttäuscht mich an dieser Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen, denn ich habe, als ich über die Katalonien-Rundfahrt berichtet habe, auch von Herrn Lipowitz berichtet. Heißt im Umkehrschluss, du hörst mir nicht zu, wenn ich hier was erzähle im Podcast.
Oh, 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 oh.
Jetzt hatte ich gerade Tonprobleme. Was war da los?
Ja, ist gut. Dann mache ich mal weiter. Dann mache ich mal weiter. Ich würde gerne auch noch was sagen.
Ich verstehe schon.
Servus.
Schöne Schikane.
Ich hab dich lieb. Gut. Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb, Malibu.
Richtig auch, Major.
Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Interview-Folge der Jan Ulrich Ultras. Heute ist kein gewöhnlicher Tag, denn wir haben einen ganz besonderen Gast, der uns einen Einblick hinter die Kulissen des Profiradsports gewährt. Die Rede ist von keinem geringeren als Kim Haidu. Wenn er nicht gerade die Straßen unsicher macht, findet man ihn wahrscheinlich in seinem natürlichen Lebensraum, zwischen einem Stapel Energieriegel und einem Berg von Radtrikots. Also lehnen Sie sich zurück, schnappen Sie sich eine Banane, die ist ja bekanntlich das Geheimnis eines jeden erfolgreichen Radfahrers, und lassen Sie uns eintauchen in die Welt des Radsports mit einem Schuss Humor und einer Prise Inspiration.
Ja, sehr gut. Dann würde ich mal starten. Hallo Kim, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Vorweg schon mal ein großes Dankeschön von uns, dass du dir die Zeit nimmst, hier am Sonntagabend mit uns ein bisschen zu plaudern. Und ja, standesgemäß, wie wir die meisten Gäste begrüßen, frage ich dich auch mit der gleichen Frage, wo erreichen wir dich heute und ja, wie geht es dir?
Ja, erstmal Servus zusammen. Freue mich, dass ich hier sein kann und klar, gar kein Problem. Ich bin zu Hause in Salzburg, wie schon die letzten Wochen auch, jetzt nach meinem Unfall. Deswegen, ja, nee, zu Hause. Genau. Nichts Spannendes.
Hast also gerade aufgrund der Verletzung und dem Heilprozess auch viel Zeit wahrscheinlich, denn und unter anderem ja auch für uns, was ja uns dann auch zugutekommt. Ja, ich würde mal chronologisch mal beginnen und habe mir als erstes mal aufgeschrieben und würde gerne mal von dir wissen, oder ich habe ja auch bei Wikipedia unter anderem gesehen, dass du auch mal Bahnrad gefahren bist, wenn das keine Ente ist, was da zu sehen ist. Hat mich mal interessiert. Das ist ja nicht so die typische Sportart, wenn man ein Kind ist, die einem als erstes in den Sinn kommt. Würde mich mal interessieren, wie du dazu oder dahin gekommen bist.
Nee, ist keine Ente. Habe ich tatsächlich gemacht. Über mein Heimatverein, den RSV Eschelbronn. Die haben eine Radrennbahn und irgendwie ist es dann ganz logisch, dass man da irgendwie auf die Bahn kommt. Und auch mein Landesverband, also Württemberg, war immer ein großer Teil irgendwie der Ausbildung, da irgendwie Bahnrennen zu fahren auch und auch irgendwie Lehrgänge zu machen. Und deswegen, ja, war dann irgendwie in der Nachwuchszeit viel Bahn auch dabei und ja, bin ich auch gerne gefahren irgendwie. Also zu dem Zeitpunkt und hat auch Spaß gemacht und ja, auch wenn das jetzt irgendwie gar nicht mehr so, oder es ist nicht so weit verbreitet, sagen wir mal so, es gibt ja schon welche, die erfolgreich sind auf der Bahn und auf der Straße oder auch irgendwie daherkommen, aber ja, wandelt sich alles eher zum Cross.
Stimmt. Wie erfolgreich bist du denn da als Juniorensportler gewesen? Hast du da auch nationale, internationale Titel einfahren können?
Also ich bin, glaube ich, ich weiß gar nicht, also ich bin keine internationalen Wettkämpfe gefahren tatsächlich, also nur so Winterbahnmeisterschaften oder sowas, wie man das nennt, als Vorbereitung irgendwie und halt dann die Lehrgänge und deutsche Meisterschaften. Ich glaube, ich bin einmal, ich weiß gar nicht, glaube ich, Zweiter oder Dritter, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, im Punktefahren geworden bei der deutschen Meisterschaft in den Junioren, aber ansonsten war ich ja jetzt nicht so erfolgreich tatsächlich.
Aber das erklärt ja sicherlich dann auch, woher du die schnellen Beine hast, dann auch im Endspurt. Ne? Das wird ja sicherlich Vorteile haben von damals, aber auch auf Straßenrennen jetzt bezogen.
Ja.
Hast du?
Ja, ich denke auch.
auch neben Bahnradsport noch andere Disziplinen in der Jugend gemacht, also auch schon Straßenrennen oder Cross oder Mountainbike, sowas in der Richtung? Oder nur Bahnrad?
Nee, auch Cross. Also ich bin auch viel Cross reingefahren, ja, auch bis in den Junioren, und dann habe ich damit aufgehört, glaube ich. So wie beim Bahnrad auch. Da gab's oder gibt's immer noch beim wie heißt der, ich glaube RV Pfeil Magstadt. Die haben auch einen Deutschland Cup. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist bei euch. Ist ein sehr, sehr cooles Rennen. Und wie auch immer, auf jeden Fall war ich da ab und zu im Crosstraining und ja, hab da auch viel, viel gelernt, glaube ich, was so Fahrtechnik angeht, und war da ja auch nicht international unterwegs oder sowas, nicht in der Nationalmannschaft oder sonstige Sachen, aber halt irgendwie so viel auch deutschlandweit dann irgendwie gemacht im Nachwuchs, und ist dann ein bisschen abgeflacht zu den Junioren hin, aber hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht irgendwie. Auf jeden Fall, ja. Hat mir getaugt.
Ja, dann leg ich mal los, Kim. Ich weiß nicht, hast du schon mal Folgen von uns gehört? Hast du schon mal reingeseppt in ein, zwei Folgen von uns?
Ja, habe ich, tatsächlich. Ich glaube jetzt, ich habe die letzten drei gehört. Das ist...
krass. Sehr gut.
Angefangen mit dem Felix. Und genau.
Sehr gut. Das freut uns natürlich. Dann weißt du auch ungefähr, wie das bei uns strukturiert ist, nämlich ziemlich unstrukturiert, wenngleich wir für uns natürlich immer Fragen haben, die wir gerne beantwortet wissen wollen. Aber dann weißt du ja, worauf du dich hier eingelassen hast. Zunächst würde ich dann mal fragen, du hast gesagt, du bist jetzt zu Hause in Salzburg. Du kommst ja ursprünglich aus Baden-Württemberg. Du bist wahrscheinlich Schwabe, tippe ich mal.
Ja,
wie kommt es, dass du jetzt in Salzburg bist? Liegt es an der Frau oder am Sport?
Am Sport. Also was heißt, also wir sind zusammen hergezogen, also ich wohne hier tatsächlich mit meiner Freundin und sie ist auch halbe Österreicherin, aber es war, sie hat davor im Münchner Raum gewohnt und hat auch in München studiert, also es war jetzt nicht, sie hat tatsächlich hier nicht davor gewohnt, wir haben uns zusammen entschieden hierher zu ziehen und ja, hauptsächlich wegen Sport. Ich muss sagen, ich komme ja irgendwie aus dem Nordschwarzwald, also Raum Stuttgart. Schon Schwarzwald beginnen eigentlich, was auch richtig, richtig cool zum Trainieren ist, und ich liebe es auch immer dort unterwegs zu sein. Das war jetzt nicht nur aus irgendwie, ja, Trainingssicht vielleicht schon, also hat schon seine Gründe dann irgendwie auch gehabt, oder hier seine Vorzüge hinzuziehen mit den Alpen, die hier dann irgendwie anfangen, wo man dann irgendwie schon ja, ein bisschen längere Berge hat, aber ja, ich komme jetzt nicht irgendwie aus dem Flachland, dass ich jetzt gesagt habe, hey, ich muss irgendwo anders hin. Sowas nicht. Das war irgendwie, ja, ich weiß nicht, so ein Mix aus verschiedenen Gründen mit einer Stadt, die nicht zu groß, nicht zu klein ist, und mit den Bergen, aber auch nicht nur, also man ist ja nicht in einem Tal irgendwie. Es ist ja quasi so direkt am Anfang, wo man dann halt mit der Seenplatte irgendwie noch ganz viele andere Sachen hat, die man dann genießen kann. Und ja, ich weiß, es hat sich dann irgendwie so auf Salzburg ergeben, und irgendwie, ja, meine Freundin hat zum Glück auch, die Idee hat ihr auch getaugt, deswegen sind wir jetzt hier.
Also fasse ich zusammen, es lag doch an der Frau.
Ja, ich weiß nicht.
Wie,
ja.
Wie so oft im Leben. Side-Fact, ist es bei euch, wenn ihr einen Profivertrag unterschreibt, du jetzt bei Ineos, habt ihr da Verbote, bestimmte Sportarten zu machen? Ich meine, wenn du jetzt in Salzburg bist, ich war jetzt auch vor anderthalb Monaten da, zumindest gelandet, und dann rüber nach Schladming zum Skifahren. Habt ihr da in euren Verträgen auch irgendetwas stehen, dass ihr etwas nicht machen dürft, oder seid ihr da recht frei?
Ich glaube, wir sind recht frei. Tatsächlich habe ich das jetzt noch nicht so genau studiert, aber... Ich meine, dass bei uns nichts drinsteht, aber ich glaube, es wird trotzdem nicht so cool rüberkommen, wenn man plötzlich dann wegen dem Skifahren, weiß was ich, was gebrochen hätte oder irgendwie eine Bänderverletzung sich zugezogen hätte. Deswegen liegt es, glaube ich, in der Eigenverantwortung, das nicht zu machen, wenn man sich kann, sage ich mal. Also ich glaube, ich weiß es nicht, bei uns ist ja jetzt nicht so gängig die Briten und Skifahren, aber jetzt zum Beispiel bei Bora oder sowas machen die ja sowas auch irgendwie zum Teamtreffen, meine ich, zu wissen. Also sowas gibt es jetzt bei uns nicht, aber ja, Skifahren tue ich tatsächlich nicht. Ich gehe langlaufen, das mache ich schon seit ich klein bin, weil halt auch im Schwarzwald jetzt nicht die krassen Abfahrten da waren. Irgendwie war dann Langlaufen halt irgendwie, ja, war halt einfach irgendwie näher und bringt mir jetzt in dem Sinn auch irgendwie ausdauermäßig was. Und hier ist natürlich die perfekten Bedingungen, wenn es Schnee hat und ich mal zu Hause bin im Winter, dann bietet sich das an. Aber ich glaube nicht, dass irgendwas drin steht, um deine Frage zu beantworten.
Ja, ist mir nur gerade eingefallen, weil der Kollege Manuel Neuer ja mal beim Skibergsteigen da ja auch länger ausgefallen ist. Und ich dachte, das ist dann vielleicht übergreifend bei Profisportlern, die damit ihre Brötchen verdienen, vielleicht das auch gleich integriert wird. Kim, du als relativ junger Fahrer, könntest du dich mal beschreiben als Fahrertyp, damit jeder, der dich vielleicht noch nicht kennt, vielleicht mal abgeholt werden kann, was du für ein Fahrertyp bist, für wen du fährst, was du fährst, was du gerne magst?
Ja, also ich kann mich jetzt nicht in eine Schublade irgendwie reinstecken tatsächlich. Also Allrounder ist jetzt ein schwieriger Begriff, weil irgendwie ist es auch so ein bisschen nichtssagend, glaube ich. Also man kann irgendwie viel, aber irgendwie nichts richtig. Aber würde ich jetzt gar nicht so. Es geht schon in die Richtung, dass ich irgendwie noch dabei bin, mich selber irgendwie da zu finden, irgendwie, wo ich sagen kann, naja, das ist jetzt genau das Ding. Ich würde mich jetzt auf jeden Fall nicht als reinen Sprinter oder Sprinter bezeichnen. Ich glaube, ich kann da irgendwie, ich habe relativ schnelle Beine oder einen guten Sprint am Ende von einem Rennen oder sowas. Oder auch, wenn es ein hartes Rennen war oder auch, wenn es berghoch geht vor allen Dingen. Aber jetzt irgendwie so reiner Sprint und auch flach und glaube ich nicht, dass ich da auf jeden Fall irgendwie da mal irgendwie an die Weltklasse irgendwie rankommen würde und auch gar nicht wollen würde, denke ich mal, weil es mir jetzt einfach auch nicht so reinpasst, denke ich, von meinen Fähigkeiten. Ich denke, ich komme gut, sehr gut über die Berge, was sich irgendwie als auch die letzte Zeit oder letzten Jahre entwickelt hat, gerade seit ich bei Ineos bin oder im letzten Jahr hauptsächlich. Und ja, irgendwie in die Richtung soll es dann irgendwie auch gehen, so richtig harte Rennen, wo dann echt nicht mehr viele am Ende übrig sind vielleicht. Oder ja, ich denke, mein Motor, der bildet sich gerade noch oder ist dabei größer zu werden. Und ich glaube, das wird mir helfen, weil ich irgendwie, ja, bei mir ist noch so, würde ich mal behaupten, noch viel, viel Luft nach oben oder Entwicklung, die da stattfinden kann. Und sagen wir mal so, ich habe es vom Gefühl her, dass ich noch nicht da irgendwie am noch ganz weit weg bin von dem Limit. Aber ja, irgendwie so Allrounder würde ich jetzt, wenn man es in den Begriff packen müsste, würde ich Allrounder sagen. Irgendwie Zeitfahren haben wir früher gar nicht getaugt. Irgendwie war ich da echt nicht gut. Und letztes Jahr lief es da eigentlich echt ganz solide mit bisschen Training. Also ich bin noch so ein bisschen am rausfinden, was es genau sein soll.
Ja, hätten wir oder ich jetzt auch vermutet, als wir im Vorwege ein bisschen recherchiert haben, was du in den vergangenen Jahren für Rennen gefahren bist oder hast. Das waren ja meistens auch Klassikerrennen, wo du ja gerne dabei warst. Da passt das natürlich zu. Ich habe jetzt nochmal geguckt, bei der Vuelta bist du natürlich auch ins Ziel gekommen am Ende in Madrid auf dem beachtlichen 139. Rang. Ist natürlich klar, dass du dann nicht fürs GC bist, sondern eher Etappensieger wahrscheinlich dann auch mal bei Grand Tours. Oder wo wären so deine größten Ziele?
Ja, also letztes Jahr war natürlich die erste Grand Tour und war unfassbar hart.
Das glaube ich.
Ich weiß nicht, also klar, da war ich dann irgendwie, also da bin ich ja dann Helfer gewesen und so wird es ja auch in Zukunft dann sein, denke ich, bei den Grand Tours jetzt bei Ineos auf jeden Fall, was ja auch, man muss ja auch fairerweise sagen, man muss ja auch erstmal die Beine dafür haben, um Rennen gewinnen zu können, dann kann man auch irgendwie den, ja, kann man da irgendwie auch selbst Ambitionen irgendwie stellen ans Team, dass man da irgendwie die Freigabe haben möchte. Deswegen ist das jetzt irgendwie letztes Jahr und ich weiß jetzt nicht, ob dieses Jahr das Thema aufkommen wird, bei Grand Tours irgendwie so sein wird. Aber ja, in Zukunft, also ich möchte auf jeden Fall um Rennsiege mitfahren oder Rennen gewinnen. Also ich glaube, das ist das, was mich auch antreibt, aber es muss auch nicht, also es muss nicht nur so sein. Ich denke, irgendwie so die Mischung macht es aus Freiheiten für sich selber und ja, fürs Team sich in Dienst stellen irgendwie, weil ja, das ist schon auch irgendwie, wenn man dann ein Teil von dem Team war, das irgendwie ein Rennen gewinnt oder eine Grand Tour, was ich jetzt noch nicht erlebt habe, aber ich stelle mir das schon sehr speziell vor, wenn man ja irgendwie da seinen Teil dazu beigetragen hat und da bin ich, also da werde ich niemals hinkommen, dass ich jetzt eine Grand Tour gewinnen könnte oder auch da irgendwie Leader sein werde. Deswegen, da werde ich auf jeden Fall in der Helferrolle irgendwie unterwegs sein, was mir aber auch nichts ausmacht, wenn dann irgendwie die Balance stimmt, denke ich. Und letztes Jahr die Welt war sehr spannend und sehr hart und habe ich viel mitgenommen. Sehr viel Leiden auch. Aber freue mich schon irgendwie, wenn ich zur nächsten Grand Tour darf.
Sehr gut. Damit die Jungs auch mal zu Wort kommen, habe ich aber noch eine abschließende Frage. Wie schwer ist es, aus der Leidenschaft Radsportler dann zu merken, ich kann es schaffen, bis hin zum Profivertrag bei Ineos? Wie schwer ist es? Für alle, die da draußen vielleicht den gleichen Traum hegen und für die es genauso interessant sein könnte, eine Profilaufbahn einzugehen. Und wie würdest du sagen, wie schwer ist es tatsächlich? Ist es nur Ehrgeiz? Ist es Talent? Ist es Motivation? Was ist es?
Ja, also ich glaube, da spielt einfach so viel mit rein. Von allem, was du jetzt gesagt hast, gehört auf jeden Fall dazu. Und auch irgendwie Disziplin natürlich und aber auch irgendwie, glaube ich, dann je nachdem, was man halt irgendwie in seiner Jugend- oder Juniorenzeit oder U23-Zeit halt hinkriegt, dann auch ein bisschen Glück vielleicht. Nicht mal unbedingt, auch wenn man jetzt, sag ich mal, viele Rennen, wenn man stark ist, braucht man ja irgendwie dann, also man kann ja auch nur vom Pech verfolgt sein. Also ich glaube, Glück gehört auch irgendwie ein Stück weit dazu. Natürlich, wenn man der Stärkste irgendwie so generell ist, dann fällt es einem natürlich immer leichter, irgendwie so einen Profivertrag zu kriegen, wenn man ein Ding nach dem anderen abschießt. Aber ja, ich glaube einfach, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man Spaß hat auch an der Sache. Das fällt einem dann, also ich denke mal, bis zur Juniorenzeit kommt auch viel auf die Entwicklung an, wie weit dein Körper schon ist. Und da kann sich auch nochmal viel in der U23-Zeit tun. Das heißt nicht, wenn du jetzt in der bei dem U19 jetzt nicht super erfolgreich bist oder vielleicht auch gar nicht erfolgreich bist, dass du es nicht schaffen könntest. Also ich glaube, da kann auch viel noch danach passieren, auch wenn es jetzt gerade eher dahin geht, halt, dass immer mehr Junioren direkt zu den Profis kommen, ist es, glaube ich, jetzt nicht so, dass da jeder irgendwie ja schon ausgereizt ist und da auch noch viel passieren kann. Ich glaube, da hilft einem dann irgendwie die Leidenschaft und der Spaß am Sport, da irgendwie dran zu bleiben und wenn man dann noch den nötigen Ehrgeiz irgendwie hat, sich motivieren kann und sich selber Schmerzen zufügen kann im Training und auch im Rennen und dann kann das immer klappen. Also ich glaube, da irgendwie, wenn man den Traum hat, dann sollte man den auf jeden Fall verfolgen und ich glaube, dass jeder das irgendwie schaffen kann. Also habe mich irgendwie schon
überzeugt. Also Bub, es ist noch nicht zu spät mit deinen 36 Jahren.
Ja. Ich werde mir morgen ein Rad holen und dann geht's los.
Ich glaube, der Bub ist leider noch nicht so leidensfähig, wie er sein müsste, um es noch zu schaffen. Ich würde aber gerne jetzt daran anschließen. Das kann wir haben jetzt sein. Gerade, oder du hast ja schon viel gesagt, dass man auch ein bisschen Glück braucht und vor allen Dingen auch wenig Pech wahrscheinlich. Pech ist natürlich, wenn man stürzt. Oder hat oft mit Pech zu tun. Mitte März war es, glaube ich, kam die Nachricht, dass du schwerer gestürzt bist und oder schwer gestürzt bist und dir, glaube ich, Schlüsselbein und Ellenbogen gebrochen hast. Und da würde mich mal interessieren, ich meine, klar, das wirft einen weit zurück. Ich bin aber doch immer sehr erstaunt darüber, wie schnell ihr wieder im Sattel sitzt. Warum verheilt ihr so schnell oder fahrt ihr auch mit Rippenbrüchen schon, also fangt ihr an zu trainieren oder also wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also das ist einfach, glaube ich, irgendwie so ein Mix, denke ich, aus, ja, also natürlich kriegt man als Profisportler irgendwie bevorzugte Behandlung, denke ich mal, auch über Connections und weil halt auch, sage ich mal, die Ärzte ja da auch mit eingebunden sind über Teams und das ist, glaube ich, auch ganz normal. Also ja, es ist normal der Job ja von uns, dass wir Rennen fahren oder irgendwie fit sind und da dann halt wieder schnellstmöglich hinzukommen. Das geht ja nicht mit Wartezeiten von, weiß ich, ein paar Monaten. Und ich denke, das spielt schon eine große Rolle und dann halt, was auch dann nicht nur bei den Ärzten ist, also nicht nur, es geht dann nicht nur irgendwie um OPs, finde ich, oder denke ich, da geht es dann auch um die Physio-Sache, was eine Riesenrolle bei sowas spielt. Und dann natürlich versucht man, oder ich denke, jeder Profisportler, oder ich kann jetzt nur für mich sprechen, will dann natürlich so schnell wie möglich wieder zurückkommen. Dann gibt es halt, ich denke, da gibt es auch Unterschiede. Die einen sind dann eher vorsichtiger und die anderen, die muss man eher bremsen, denke ich, dass sie es nicht irgendwie zu früh wieder angehen. Und irgendwie, ich will auf jeden Fall immer so schnell wie möglich halt zurückkommen und ich glaube, mich muss man tatsächlich eher ein bisschen bremsen und ich merke dann auch, wann mein Körper halt am Limit ist, aber irgendwie fängt man schon im Schmerz dann wieder an, Sachen zu machen. Also bei mir war jetzt zum Beispiel das Schlüsselbeinbruch ist tatsächlich irgendwie so das kleinste Problem überhaupt mit der OP. Das, da kannst du nach ein paar Tagen, kannst du da schon wieder ganz normal auf der Rolle sitzen. Klar, der Knochen braucht irgendwie die Zeit zum Abheilen, also dass der wieder stabil wird, das kann man nicht beschleunigen. Also die Zeit ist dann halt irgendwie, sagen wir mal, 4 Wochen, wo du dann drin sitzen musst, egal ob du jetzt nur das Schlüsselbein hast oder auch den Ellenbogen. Also der Knochen braucht halt Zeit zum Heilen, das kannst du nicht irgendwie überspringen. Und ja, ansonsten bei mir ist halt der Ellenbogen da schon viel Arbeit dran tatsächlich, also weil es halt einfach ein Gelenk ist. Und ja, da bin ich, ja, da ist dann eine Platte drin und dann muss er versuchen, den so schnell wie möglich irgendwie wieder bewegungsfähig hinzukriegen und der ist dann angeschwollen und alles mögliche. Also da ist man schon am Limit, denke ich, glaube ich, vom Körper auch, um wenn man da versucht, wieder zurückzukommen und da muss dann schon auch die ärztliche Aufsicht einfach passen, dass da irgendwie nichts irgendwie ja, in die falsche Richtung geht, aber darum kümmert sich oder dafür gibt es dann das Team auch irgendwie, glaube ich, und halt ja, je nachdem, ob man da die Unterstützung halt hat. Ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied, wo man dann fährt, in welchem Team, was man da für eine Unterstützung auch bekommt. Und zum Glück kann ich sagen, bei uns, bei Ineos, ist es ja mehr als, ja, das ist unbeschreiblich eigentlich, was man da für einen Support kriegt, wenn man in der Lage leider dann auch irgendwie ist. Aber auch die Zeit bekommt, also da wird man dann auch nicht gepusht oder sowas. Ich glaube, bei mir ist es so, ich will es dann selber und bei mir könnte das einfach alles schneller gehen, aber ja, wie gesagt, so eine Knochenheilung kann man dann halt auch irgendwie nicht überspringen und dann das nächste sind halt dann Physio-Sachen, wo man halt ziemlich oft in der Woche dann zum Physio geht und der dann halt auch, ich weiß jetzt nicht, ob ihr gerade beim Physio seid oder versucht, da einen Termin zu bekommen, aber die meisten Physios, wenn man da hingeht, dann sagt er dir, ja, in 4 Monaten habe ich wieder was frei oder lass es 2 sein, aber ja, und dann in der kurzen Zeit quasi 3 Termine pro Woche zu bekommen, ist halt auch nicht selbstverständlich und da muss man auch, glaube ich, dankbar sein als Sportler, aber das hilft natürlich dann auch, also anders ist es dann auch irgendwie nicht möglich, da irgendwie schnell zurückzukommen.
Ja, ich kenne es auf jeden Fall, kann da selber von sprechen und ich hab die 2 bis 4 Monate in Kauf nehmen müssen. Aber egal. Also ist es halt dann ja schon so, dass du quasi stürzt, brichst dir was und dann versucht man den frühestmöglichen Zeitpunkt, gerade wenn man auf die Rolle gehen kann, kann man den Körper ja relativ stillhalten und die Beine bewegen und dann geht das Training ja eigentlich schon wieder los. Jetzt waren ja in letzter Zeit ziemlich viele Stürze, vor allen Dingen ist das Thema gerade, glaube ich, so groß in der Radsportwelt, weil so viele große Topstars sich hingelegt haben und auch sich schwerere Verletzungen zugezogen haben. Wie siehst du generell die Entwicklung? Ist das jetzt einfach nur ein Zufall, dass es so gekommen ist? Oder wollen die Veranstalter immer mehr oder immer spektakulärere Abfahrten, spektakuläre Touren fahren, sodass Stürze auch provoziert werden? Oder siehst du es eher gegenteilig?
Sehr schwierige Frage tatsächlich, weil ich glaube, das kann man nicht so pauschal sagen. Ich denke, es ist so und so. Also ich glaube, dass viele Zielankünfte oder ja, vor allem Zielankünfte halt, denke ich jetzt mal, die könnte man mehr beeinflussen. Es ist halt schwierig, denke ich, über, weiß nicht, wenn dann eine Rundfahrt stattfindet, über so und so viele Hunderte von Kilometern, alles irgendwie abzusichern, also richtig abzusichern, denke ich mal, also irgendwie da überall Matten anzubringen, wo jetzt eine gefährliche Kurve in der Abfahrt ist. Ja, okay, dann kann man kann schon sagen, okay, dann hätte da jemand stehen müssen in der Kurve, jetzt wenn man Baskenland nimmt. Oder da waren ja, ich habe da nur Bilder gesehen, dass da so arge Bodenwellen irgendwie waren. Das ist natürlich dann, das ist vermeidbar, sage ich mal, aber es ist halt auch immer irgendwie dann eine Sache von uns Fahrern auch, wie weit wir da ans Limit gehen, denke ich. Und das ist deutlich, also ich gehöre ja eher zur jüngeren Generation im Feld und darüber beschweren sich ja eher die älteren Fahrer, denke ich mal. Also immer, ja, kein Respekt und alles Mögliche. Ich denke, das hat sich schon auf jeden Fall verändert. Ich weiß jetzt nicht, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie es vor 5-6 Jahren war, ob es da genauso so war und dann einfach andere Leute das über die andere Generation oder die älteren Leute zu dem Zeitpunkt gesagt haben. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es ja auf jeden Fall immer dichter und alles enger wird, denke ich mal. Und jeder halt auch irgendwie dann meint, er ist jetzt an der Reihe oder sowas. Oder ja, man hat schon das Gefühl manchmal, ja, man muss immer später bremsen, um dann irgendwie in Position zu sein. Und also das Risiko wird von vielen, glaube ich, einfach, ja, es ist viel, viel, der Einsatz ist viel, viel höher und dann passieren auch solche Stürze, denke ich. Zum anderen natürlich auch irgendwie Veranstalter, klar, jeder will irgendwie das Spektakulärste haben, irgendwie, da geht es dann nicht nur irgendwie um so und so viele Höhenmeter, aber also ich denke, viele Zielankünfte sind echt vermeidbar, vor allem mit Kurven und in so Sprintsituationen und alles Mögliche. Ich denke, da ja, muss es nicht immer irgendwie so sein, aber schlussendlich ist es irgendwie auch der Sport. Also ich denke, wenn man jetzt alles regulieren würde, wäre auch schwierig. Ich denke, ja, es ist schwierig pauschal zu sagen, glaube ich. Also aus meiner Perspektive ist es so, an manchen Situationen sind einfach wir Fahrer dann auch irgendwie schuld und an anderen Situationen wäre es vermeidbar gewesen durch irgendwie ja, bessere Sicherung der Strecke.
Ja, schwere Frage, gebe ich zu. Hast du aber, glaube ich, ganz gut runtergebrochen oder hast da deine Meinung ganz gut dargestellt. Denn eine letzte Frage, noch eine Frage zum Sturz. Generell, ich habe gehört, dass gerade das Geräusch bei so einem Massensturz extrem schlimm sein muss. Vielleicht hast du ja selber schon den einen oder anderen Massensturz mitbekommen und hast das hören können. Ist das so, dass einem da sich die Nackenhaare aufstellen oder kriegt man das eigentlich gar nicht so richtig mit als Fahrer? Und macht das was mit einem? Wenn gerade Massensturz war und dann sind es jetzt aber noch 20 Kilometer, hat man das dann irgendwie im Kopf?
Also ich war zum Glück jetzt noch nie in so riesen Massenstürzen verwickelt tatsächlich. Und ja, also was heißt das Geräusch? Ja, es hört sich schon irgendwie ja krass an, aber ich glaube, schwierig zu sagen, also ich nehme es gar nicht so wahr, würde ich jetzt mal behaupten, auch wenn jetzt so ein Massensturz neben mir passiert, dann hörst du es ja irgendwie auch. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn irgendwie so Leute dann rumschreien, also vor Schmerzen, denke ich. Das hört sich irgendwie schlimmer an als der Sound jetzt von irgendwie Material, was halt irgendwie deinem Sturz dann irgendwie verwickelt ist. Ich weiß jetzt nicht genau, welchen Sound du jetzt meinst, aber ich glaube, das Schreien ist auf jeden Fall das Schlimmste.
Ja, wie ein Körper über den Boden schleift, vielleicht.
Ja, also ich glaube nicht, vor allem wenn es jetzt 20 Kilometer vom Ziel ist, dann macht es sehr wenig, oder was heißt sehr wenig, aber ich glaube, da bist du so in einem Adrenalin drin oder das kickt dann da richtig, dass du da irgendwie gar nichts, also das pusht dich eher, würde ich jetzt mal behaupten. Klar, es kommt darauf an, wie du jetzt irgendwie hingefallen bist oder gestürzt bist. Aber wenn es jetzt irgendwie in der Mitte von der Etappe ist oder am Anfang, dann ist fast, was heißt, nicht schlimmer, aber wenn es dann halt irgendwie so diese Ruhigphase gibt im Rennen, wo das dann irgendwie abflacht, dann kommen halt meistens irgendwie die Schmerzen ja auch und irgendwie dann kann auch sein, dass man im Kopf irgendwie mal drüber nachdenkt und dann ist man bestimmt vorsichtiger, aber ich weiß es jetzt nicht, ob man das dann so sagen kann, weil irgendwie dann bist du ja im Finale drin und dann schaltest du irgendwie trotzdem wieder oder blendest du alles aus oder versuchst es zumindest, deswegen ja, bei so Massenstürzen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, also ich kann jetzt nur sagen, wenn ich jetzt irgendwie wegrutsche oder sowas, jetzt nicht wie bei dem Sturz in Belgien, aber wenn man jetzt einfach wegrutschen würde oder was ich auch schon erlebt habe jetzt bei der Vuelta oder sowas, das hat mit mir mehr gemacht wie jetzt so ein Massensturz, glaube ich, da einfach dieses Vertrauen ins Fahrrad oder in die Reifen wieder herzukriegen.
Kim, ja. Wir versuchen ja auch irgendwie immer so die vergangenen Gespräche mit den anderen Fahrern oder sportlichen Leitern zu verbinden und das, was wir da mitgenommen haben, auch bei unserem aktuellen Gast irgendwie unterzubringen. Vorab die Frage, muss ein Geraint Thomas beim Giro im Einzelzimmer, im Doppelzimmer schlafen oder hat er ein Einzelzimmer für Ineos?
Grand Tours sind bei uns Einzelzimmer, tatsächlich.
Aha.
Bei G weiß ich nicht, also da ist bestimmt auch das ein oder andere Rennen auch ein Einzelzimmer. ja, tatsächlich war es so, als ich ins Team gekommen bin, war 2022, also da war ja noch ein bisschen, Corona war noch ein bisschen präsenter tatsächlich und in meinem ersten Jahr war es so, dass wir alle in einem Einzelzimmer untergekommen sind. Ich glaube, bei meinem ersten Rennen war es ein Doppelzimmer und dann ist nochmal so eine Welle ausgebrochen im ganzen Feld und dann war das erste Jahr mehr oder weniger, waren wir alle in einem Einzelzimmer tatsächlich. Was aber dann in den darauffolgenden Jahr, also letztes Jahr, dann schon nicht mehr so war. Und da war es dann nur bei Grand Tours, weiß ich, dass es bei uns so ist, dass wir alle in einem Einzelzimmer sind. Und
also Georg Zimmermann, falls du zuhörst, du siehst bei UAE, bei Ineos, bei Wismar Elise Bike, da sitzt der Rubel ein bisschen lockerer. So. Aber Team Ineos, lieber Kim, ich bin ja ein ganz großer Fan von Egan Bernal. Und ich habe ihn ja noch nicht aufgegeben und ich glaube, der kommt ja nochmal zurück. Hast du ihn kennengelernt? Und was denkst du, was noch in dem Jungen drinsteckt nach dieser Leidenszeit, die er hinter sich hat?
Also ich bin tatsächlich ein paar Rennen mit ihm schon gefahren, gerade also nicht nur im ersten Jahr, aber es war ja mein erstes Jahr bei Ineos, als der schreckliche Unfall da passiert ist, leider. Ich habe ihn davor kennengelernt und in den Dezember-Trainingslager habe ich schon gesehen, dass er ein abartiges Tier ist, einfach. Also das kann man nicht anders sagen, was Training angeht.
So. Das wollte ich hören.
Was Training und alles, was Training angeht, also der ist, der ist einfach so motiviert und hat richtig Bock. Und dann kam ja der Unfall leider. Dann bin ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das sein erstes Rennen war, aber dann die Deutschland-Tour sind wir zusammengefahren. Und ich muss sagen, ich habe ihn auch so ein bisschen menschlich jetzt kennengelernt und er ist einfach mega sympathisch, also einfach so richtig, was heißt geerdet, aber also wenn man mit ihm jetzt spricht und nicht wüsste, wer er ist, würdest du jetzt auch nicht drauf kommen, was er schon alles in seinem Leben gewonnen hat, also ganz und gar nicht. Er ist richtig cool drauf und ein richtig witziger Typ auch und ja, ich weiß noch, dass er halt einfach dann, als er zurückgekommen ist und auch die letzten eigentlich, glaube ich, bis dieses Jahr hin einfach dann für andere Leute einfach so viel auch gearbeitet hat und sowas und der einfach, ja, ich habe riesen Respekt vor ihm und vor der Leistung auch, was er bis jetzt auch geschafft hat, wieder da irgendwie hinzukommen. Und nein, ich denke nicht, dass er fertig ist und ich glaube, der wird noch viel besser, nicht nur dieses Jahr, sondern auch über die nächsten Jahre hinweg, weil er einfach, also da muss man nicht drüber streiten, dass er ein unglaubliches Talent ist und mit der Willenskraft, die er hat und bewiesen hat, nicht nur nach dem Sturz, sondern auch vor dem Sturz natürlich, ja, ist er eine Riesenpersönlichkeit, ich glaube, so kann man es am besten sagen. Auf dem Fahrrad und ja, nicht auf dem Fahrrad.
Geil.
Das wollte ich hören, Kim. Die Jungs, die belächeln mich ja immer so ein bisschen, wenn ich ihnen mit aufzähle für potenzielle Toursieger dieses Jahr. Man sieht ja, wie schnell das gehen kann anhand der Stürze, wer jetzt dabei ist, wer nicht dabei ist und schwuppdiwupp kannst du vielleicht auch dadurch vielleicht den einen oder anderen Rang nach vorne gehen. Grundsätzlich, wenn du als relativ junger, unbekannter Fahrer zu Ineos kommst, wie wird man dann von diesen, ich sag mal, Größen, egal ob es jetzt Egan Bernal ist oder was weiß ich, Geraint Thomas, wird man da auf Augenhöhe aufgenommen als junger Fahrer oder ist das eher so, ja, was sage ich jetzt, von oben herab oder ein bisschen, guck mal, da ist der Rookie, lass ihn erstmal ein bisschen in die Beine
alte
kommen
Schule. Oder.
Genau.
Nee, gar nicht. Also schon auf Augenhöhe. Also ich war überrascht. Irgendwie wünscht man sich das, glaube ich, aber irgendwie erwartet man es dann irgendwie doch nicht, dass sie dann einfach ganz normale Menschen sind. Und so verhalten die sich alle auch. Und ich wurde mega, mega nett aufgenommen. Natürlich gehen Witze auf deine Kosten und sowas. Und man wird auch mal hier und da hops genommen, aber das wird nicht nur mit Rookies gemacht oder Ineos gemacht, das ist so das generelle Klima in dem Team und also einfach ein ja, gutes Verhältnis zu allen. Und
was sagst du zur Brille von G?
Inwiefern? Ob die gut aussieht oder?
Na, die ist ja schon speziell. Also der ist uns schon ein, zwei Mal uns vorbeigefahren. Die ist ja, seine Brille, die er trägt, die ist ja schon speziell.
Ja, ich weiß nicht, ihr kennt ihn ja bestimmt schon noch von früher und er ist ja nie ein anderes Modell bei Oakley gefahren, bei unserem vorherigen Ausstatter. Und das war natürlich schon ein Schlag ins Gesicht, als dann Oakley weg war. Und jetzt hat er ja seine eigene Signature Edition bei Sun God bekommen. Ja, ich glaube, es ist einfach so sein Style oder ja, wie man es auch nennen will.
Ja, finde ich gut. Letzte Frage für den Blog für mich ist, Grisha Niermann, den hatten wir auch darauf angesprochen, weil wir drei sind jetzt keine Radsportler per se, sondern wir kommen eher aus dem Fußball und wir wissen, wie wichtig dort das Mannschaftsgefüge ist und wie man es fördern kann, zum einen durch Erfolge, zum anderen auch durch gemeinsame Events, Teamabende etc. Da hatten wir Grisha Niermann ja gefragt, ob es das bei Wismar Liese Bike auch gibt, dass dann irgendwie mal einen über den Durst getrunken wird oder was weiß ich, Wout van Aert auf den Tischen tanzt. Er hat jetzt gesagt, dass es da eher bescheiden zugeht und die Zeiten früher, als er gefahren ist, dass es deutliche Unterschiede gibt. Wie ist es bei euch im Team?
Natürlich. Also in der Saison und sowas äußerst professionell. Ich glaube, kann man sich irgendwie auch wahrscheinlich nicht mehr so leisten, wie es früher war, dass man irgendwie während der Tour de France irgendwie weggegangen ist. Auch wenn es, glaube ich, für manche Fahrer dann...
Ja, Grisha Niermann sagte ja, er hätte da das ein oder andere Mal jemanden mit einer Flasche Wein gesehen. Während seiner aktiven Zeit.
Ja. Nee. Ja, ich denke, da war die Flasche Wein wahrscheinlich noch... nichts dagegen, wenn man da irgendwie ein paar alte Stories hört. Aber nee, also bei uns ist es jetzt nicht irgendwie strikt, aber ich glaube, jeder ist professionell genug irgendwie, dass er das irgendwie halt so seine Ziele halt hat und was er da in der Saison erreichen will und da irgendwie dann auch nicht, ja, wie soll man sagen, also ich glaube, da ist jeder einfach motiviert genug. Ich glaube jetzt gegen, also ich kann jetzt nicht für alle Fahrer sprechen natürlich, aber ob da jetzt mal, wenn man zu Hause ist, irgendwie ein Glas Wein zum Essen getrunken wird, also ich glaube nicht, dass das irgendwie einen schlechten Einfluss hat, wenn man es jetzt nicht irgendwie übertreibt, also und auch nicht jeden Tag macht, denke ich, und das ist aber alles in der Eigenverantwortung und ja, also klar, dann Teamtreffen ist dann irgendwie eine andere Geschichte, aber das findet, glaube ich, bei jedem Team so statt und auch so exzessiv wie bei uns wahrscheinlich.
Wann hast du dein letztes Bier getrunken, Kim?
Ja, okay.
Vorgestern. Ja, eins.
Sehr gut.
Tatsächlich nur.
Ja, wollte gerade sagen, die Menge macht's ja, ne? Man sollte den Alkohol ja nicht verteufeln. Ja. Ja. Gut. Themenwechsel von mir. Du hattest ja sicherlich mitbekommen, Kim, dass wir auch mal das erste Mal auch mal die Follower bei Instagram mal mit ins Boot genommen haben und denen die Möglichkeit gegeben haben, mal Fragen zu stellen. Und da kam wirklich, also auch großes Dank nochmal an alle Leute, ein paar nette Fragen da zusammen. Die können wir nicht alle stellen, weil es wird den Rahmen sprengen, aber ich habe mal ein paar, oder habe mal 4 bis 5, mal sehen, wie lange wir oder wie viel Zeit wir haben, mal rausgesucht, die ich dir mal stellen würde. Zum ersten Mal hatte der Mayron, würde gern wissen, ich versuche die Frage mal ein bisschen auszuschmücken, wollte gern wissen, ob du vielleicht ein bestimmtes Vorbild hast, vielleicht auch sowohl aus dem Radsport, als auch vielleicht also ein Athlet aus irgendeiner anderen Sportart, von der Einstellung, von der, wie er arbeitet, wie er professionell ist, dir da irgendeiner zusagt.
Ja, also ich bin, das hat sich natürlich jetzt ein bisschen geändert, wenn man gegen die Leute auch fährt. Inzwischen, also ich war schon immer, glaube ich, ein riesen Mathieu van der Poel Fan, tatsächlich. Er ist schon älter als ich, aber jetzt auch nicht irgendwie so, dass er eine ganz andere Generation wäre, aber irgendwie schon als, ich weiß nicht, als er so seinen ersten Cross-WM-Titel da geholt hat mit, ich weiß nicht wie viele Jahren, 20 oder sowas, und er dann irgendwann auf die Straße gegangen ist, also ich bin auf jeden Fall, ja, also wenn ich jetzt ein Vorbild nennen müsste, wäre es auf jeden Fall er. Die Fanboy-Geschichte hat sich natürlich ein bisschen verändert, wenn man jetzt gegen den Kollegen rennen fährt, dann ist es ein bisschen ein anderer Winkel, aber ja. Ja, auf jeden Fall, ja.
Und aus anderen Sportarten, kannst du da irgendeinen Superstar nennen, wo du sagst, den findest du auch bewundernswert?
Ja, also ich habe früher auch Fußball gespielt und so, und dann ist natürlich immer, da war so Messi gegen Ronaldo, und das war bei mir Ronaldo. Inzwischen ist es nicht mehr so ganz präsent, aber war auf jeden Fall zu der Zeit, wo man halt, wie gesagt, so Vorbilder irgendwie auch irgendwie mehr einen geprägt haben, glaube ich, war es schon eher, also auch nicht nur jetzt, wie er sich so, ja, also schon auch wegen dem Erfolg natürlich irgendwie, was er erreicht hat, aber auch wie er halt an sich arbeitet oder gearbeitet hat, je nachdem. Es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie aus erster Hand hier mitbekommen würde oder nicht mal aus zweiter oder dritter, aber irgendwie so das, was man halt mitbekommen hat als Kind, war das schon, ja, mein Vorbild im Fußball. Und ich überlege, ja, natürlich Michael Schumacher irgendwie als kleines Kind, riesen Ferrari-Fan gewesen, immer sonntags auf der Couch gesessen. Ja, ich glaube, das kann man so sagen.
Ja, das mit Schumacher hat mich gerade gewundert. Du bist ja 2006 ist er ja noch gefahren. Ja, dann musst du auch noch ganz schön klein gewesen sein, als
Timo,
er noch für Ferrari
Timo,
gefahren
ist. Ich glaube, es ist nicht korrekt, was du gerade wieder mal von dir gibst. Ich glaube, Schumacher ist 2010 noch gefahren für Mercedes. Aber ich schaue mal parallel nach. Ich will hier niemanden dissen.
Das habe ich gar nicht bezweifelt. Ich hatte nur Ferrari gesagt. Ja.
Ja, ja.
So,
von 10 Themen. Bis 12.
Nächste Frage.
Michael Schumacher, das halte ich jetzt noch kurz fest für alle Zuschauer. Michael Schumacher ist von 2010 bis 2012 noch für Mercedes gefahren. natürlich Timo, nicht so erfolgreich.
Timo, du hast das nicht gehört.
Aber
Timo,
es muss erwähnt sein.
Ist ja gut jetzt. So, mal. Nächste Frage. Supertramp Cycling würde gerne wissen, wer ist der netteste Teamkollege bei Ineos und von wem hast du im Team bis jetzt am meisten gelernt?
Netteste Kollege. Ich kann jetzt keinen direkten Namen nennen, also ich verstehe mich eigentlich mit so vielen richtig gut. Das ist meine Freundin fragt mich auch immer, hey, wer ist denn dein bester Kumpel da, mit wem verstehst du dich am besten? Und ich glaube Ben Turner oder so, mit dem habe ich viel zu tun, sage ich mal. Aber es gibt wirklich keinen jetzt, den ich jetzt irgendwie raussuchen könnte, weil irgendwie verändert sich das Brennprogramm und auch irgendwie die Sachen dann irgendwie auch so schnell, dass man gezwungenermaßen dann irgendwie auch mit anderen viel zu tun hat. Klar, über die Klassiker-Fraktion, das sind wahrscheinlich die Leute, mit denen man am meisten irgendwie zu tun hat, dann auch über Trainingslager und sowas. Aber schwierige Sache. Und am meisten lernen, glaube ich, von Luke. Luke Rowe, Swifty. Die haben so unheimlich viel Erfahrung und auch sind so starke Leader, jetzt nicht in dem Sinne von Rennen gewinnen, aber so, wie sie so eine Gruppe führen und zusammenhalten, ist schon, ich glaube, da kann man richtig viel lernen und habe ich auch richtig viel gelernt bis jetzt.
Sehr gut. Nächste Frage. Wenn du nicht Radprofi geworden wärst, welchen Beruf würdest du dann vermutlich heute ausüben?
Also ich habe eine Ausbildung als Feinwerkmechaniker gemacht, direkt nach der Schule. Die ging dann noch ein bisschen in die U23-Zeit rein. Tatsächlich weiß ich aber nicht, ob ich da noch arbeiten würde. Vermutlich ja, aber hätte auch sein können, dass ich mich irgendwie anders orientiere, aber ich weiß es nicht. Also ich habe die Ausbildung gemacht und die hat mir auch enorm viel beigebracht und so technisches Zeug macht mir auch enorm viel Spaß. Aber ja, es war irgendwie immer schon der Sinn und der Plan dahinter, dann irgendwie Radprofi zu werden. Also das war auf jeden Fall so, das war das Zwischenziel und das Hauptziel war, Radprofi zu werden. Ich würde es auch wieder so machen, das ist gar keine Frage, aber ich weiß nicht, ob ich da noch zu finden wäre. Ansonsten würde ich vielleicht irgendwie in eine andere Richtung noch gehen. Irgendwie Polizei hat mich damals interessiert und ich weiß nicht genau, vielleicht hätte ich mich da irgendwie informiert, aber das schwierig jetzt zu sagen, tatsächlich.
Gut, also ich hätte mich jetzt spontan noch interessiert, jetzt Radprofi geworden zu sein, ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung aus deiner Sicht, sagst du. Also könntest dir jetzt eigentlich, ist schon dein Traumjob jetzt, oder wie stehst du dazu?
Ja, absolut. Nee, absolut nicht, nee. Absoluter Traumjob und auch Kindheitstraum, der dann irgendwie in Erfüllung gegangen ist, was eigentlich so ein bisschen inzwischen, was heißt nicht normal ist, aber ja, schon ein bisschen surreal irgendwie, dass es dann irgendwie geklappt hat. Irgendwie ist es so ganz weit weg. Das ist so, selbst in dem Jahr, als ich dann den Vertrag bekommen habe, das ist irgendwie am Anfang vom Jahr noch so weit weg und plötzlich ist es da und dann ein halbes Jahr später bist du bei dem Team und das ist so ein unbeschreibliches Gefühl. Das kann man irgendwie gar nicht so richtig erklären, so wie ich das damals wahrgenommen habe.
Das glaube ich. Gut, vorletzte Frage von mir, oder beziehungsweise von den Menschen aus dem World Wide Web. Rico würde gerne wissen, warum sind Pogacar und Vingegaard so viel schneller als alle anderen bei wahrscheinlich ähnlichem Training und Ernährung oder ähnlicher Ernährung? Was vermutest du? Warum sind die so die Superstars? Was machen die anders? Oder hier wird ja vermutet, dass sie eigentlich gar nicht viel anders machen.
Schwierig zu sagen, aber ich denke, das läuft dann am Ende auf Talent raus. Ich kann jetzt natürlich jetzt nicht sagen, was sie alles anders machen. Ich glaube, da gibt es halt verschiedene Sachen, die für verschiedene Leute irgendwie passen und für die anderen mehr, für die anderen weniger, aber es gibt halt einfach auch so, das heißt Phänomene, aber einfach ja so unfassbar große Talente und da das macht dann irgendwie den Unterschied, denke ich einfach. Das ist schwierig zu erklären, aber ich glaube, jetzt so einen riesen Unterschied gibt es nicht. Ich denke, das ist einfach dann Talent.
Ja, das glaube ich auch. Gut, letzte Frage. Bene, möchte gern wissen. Und ich hoffe, gibt es anscheinend ein gewisses Insider-Wissen. Ich weiß es nämlich nicht. Was ist deine schnellste Zeit an der kalten Brunner Wand? Ich hoffe, du weißt jetzt, was die kalten Brunner Wand ist, weil sonst macht die Frage keinen Sinn.
Nee, tatsächlich. Also wahrscheinlich irgendwo bei mir damals zu Hause Trainingsgebiet, aber ich habe keine Ahnung, wo das ist tatsächlich.
Gut, dann müssen wir die auslassen.
Also muss ich mal nachschauen. Vielleicht kann ich das nachreichen.
Okay.
Reichen wir dann nächste Woche nach.
Gut, dann. Genau, so machen wir das. Dann gebe ich mal wieder ab an einen Kollegen.
Ich würde jetzt gerne, weil wir jetzt schon langsam dem Ende entgegenkommen, würde ich gerne nochmal, die Tradition sagt, der Gast muss den Sieger der Giro, den Sieger der Tour de France und den Sieger der Vuelta a España einmal seinen Tipp dafür abgeben. Wie sieht es bei dir aus?
Natürlich hoffe ich, dass beim Giro Geraint Thomas gewinnt. Pogacar, großer Favorit und wird schwierig sein, denke ich. Aber ich glaube, die Teilung, also der Giro ist so ein sehr spezielles Rennen und da muss alles passen, dass er am Ende oben steht. Also auch er, deswegen, da kann viel passieren und irgendwie ist es so auch mit die interessanteste Grand Tour im Jahr. Deswegen hoffe ich auf G, dass er seine Revanche kriegt von letztem Jahr und ganz oben stehen kann. Ich traue es ihm auf jeden Fall zu und er ist, auch wenn man es vielleicht nicht so vermuten, lässt jetzt mit den Ergebnissen, die er eingefahren hat oder nicht eingefahren hat dieses Jahr, er ist ja, glaube ich, sehr altmodisch und peakt einfach einmal im Jahr oder vielleicht zweimal, aber dann halt richtig und dann ist er auch in Form. Das kann der richtig gut und da ist er mental dann auch richtig drauf gepocht. Ist nicht so wie, glaube ich, jetzt die Generation aktuell, wo einfach von Anfang bis Ende einmal durchzieht und alles einfach mitnimmt, also so wie Pogacar oder Vingegaard, die dann das ganze Jahr oder bei jedem Rennen, wo sie am Start sind, einfach gewinnen oder um den Sieg mitfahren. Bei der Tour sage ich tatsächlich Pogacar, denke ich mal. Und Welter. Ich weiß nicht, wie der Plan ist von Egan, aber ich hoffe, er schaut auf die Welter. Wobei man das jetzt auch, ich weiß nicht genau, er wird, glaube ich, gerne die Tour fahren. Und willst du was sagen? Willst du was einwerfen?
Ich sage ja, Egan wird bei der Tour auch vorne sein. Und ich hoffe, dass ihr das im Team natürlich auch alle pusht. Also das muss ja bei dir anfangen und das muss sich ja nach oben hintreiben, dass jeder dem Jungen das Gefühl, also wäre ich ja, jeder muss dem Jungen das Gefühl geben, dass er schon der Sonnenkönig ist bei der Tour. Also wir werden alles geben, wir werden ihn hochtragen, hochpushen, alles.
Ja. Ja, jetzt vielleicht schon mit den paar Ausfällen, aber mit Vingegaard und sowas. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Plan ist vom Team, wer jetzt da irgendwie der Leader ist. Für die Welt ist schwierig zu sagen. Wenn Egan da sich nur drauf fokussieren würde, würde ich sogar fast Egan sagen. Aber ich weiß auch nicht, wer von den anderen Teams da irgendwie am Start steht tatsächlich. Roglic ist wahrscheinlich ein guter Kandidat für die Welter. Ich weiß es nicht. Also Welter ist schwierig, weil es irgendwie so weit weg ist und da so viel passieren kann, noch mit Ausfällen und Leuten, die dann doch irgendwie zu Welter gehen.
Deswegen gut, dann mal gucken. Locken wir Egan ein.
Ich hoffe, das ist okay.
Ja, klar. Ist alles genau richtig. Also wir locken jetzt Egan für die Welter ein. Dann tust du da auch noch was Gutes. Und dann haben wir eine nächste Rubrik, die sich so durch die Interviewgäste fortsetzt. Und da stellt der vorige Gast dem neuen Gast eine neue Frage. Und die passt diese Woche sehr, sehr gut, weil Grisha Niermann hat gefragt, wie schlägt man eigentlich Mathieu van der Poel? Das ist ja dein großes Vorbild. Jetzt kannst du ja mal eine Idee droppen, wie man den schlägt. Bei Paris-Roubaix zum Beispiel.
Ja, das ist schwierig, wenn er in so einer Monsterform ist, tatsächlich, glaube ich. Ich schätze mal, man kann ihn nur als Team schlagen mit mehreren Karten, die man hat, die auf einem sehr hohen Level unterwegs sind. So wie Dreck das war bei Gent-Wevelgem. Ich glaube, Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit bei den Klassikern gewesen. Natürlich, wenn es dann noch ein bisschen, also Flandern ist dann natürlich ein bisschen ein anderes Rennen, aber da haben die auch ein paar Leute verloren. Deswegen, ja, ich glaube, so wie Trex gemacht hat, irgendwie, dass es mit vielen starken Fahrern irgendwie vereint als Team, versuchen ihn mit Konterattacken irgendwie aus Reserve zu holen und ihn arbeiten lassen. Da spielt dann irgendwie auch viel mit rein, dass er dann auch derjenige ist, der dann da arbeiten muss, aber ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit. Im 1 gegen 1 wird es schwierig.
Ja, also so viele Trümpfe wie möglich mit ins Rennen nehmen und alle ausspielen und alle müssen natürlich dann auch trumpfen. Jo, dann würde ich einmal überleiten zu Nacho. Ich glaube, der hatte auch noch eine Frage.
Genau, die letzte Frage ist eigentlich eine, die wir immer stellen, Kim. Da wir ja die Jan-Ulrich-Ultras sind, obwohl ich habe noch zwei Fragen. Da wir ja Rückläufer haben von diversen Menschen innerhalb der UCI, innerhalb der Berichterstattung, innerhalb des Fahrerfeldes, wenn man die anschreibt, da ist ja nicht jeder gleich so offen dabei zu sein wie du. Grisha Niermann war es, Felix Großschartner war es, Georg Zimmermann war es und noch eine Menge anderer, aber man hat auch jetzt gemerkt, dass teilweise der ein oder andere Fahrer abgeneigt ist oder auch Mensch aus dem Fernsehen bezüglich unseres Namens, also weil wir halt Jan Ulrich Ultras sind, also unabhängig von Jan Ulrich, auch das Thema Ultras hat viele gestört. Deswegen würde ich einmal kurz noch nochmal Danke sagen an der Stelle, dass du dich auf das Abenteuer hier eingelassen hast. Möchte allerdings auch gleichzeitig fragen, ob du irgendwelche Verbindungen oder irgendwelche Gedanken mit dem Thema Jan Ulrich hast. Du bist 2000 geboren, da hat er die Tour schon gewonnen. 2003, wo er zum letzten Mal Zweiter geworden ist mit Bianchi, da wirst du wahrscheinlich nicht zugeguckt haben. Aber dennoch wirst du ja wahrscheinlich eine Meinung haben, denke ich. Als deutscher Radprofi und ja, da wollen wir dich auch mal kurz abholen und fragen, wie du dazu stehst.
Also ich habe es nicht so mitbekommen, wie du schon sagst, da war ich noch sehr, sehr klein. Ich war auch nicht irgendwie von Anfang an, glaube ich, so, stand nie bei der Tour oder so mit meinen Eltern. Jetzt nicht, weil die nichts mit dem Radsport zu tun haben, nee, gar nicht. Irgendwie war das einfach so, meine Kindheit war eigentlich irgendwie so ein bisschen alles machen und viel Fußball tatsächlich. Hab da mehr Erinnerungen an Fußball, wie jetzt so an die Zeit, aber ja, also Jan Ulrich auf jeden Fall absolutes Vorbild, auch wenn ich es jetzt nicht so als kleines Kind irgendwie direkt mitbekommen habe, so im Nachhinein auf jeden Fall ja, riesig, vor allem die Geschichte dann, die da irgendwie auch draus folgt, irgendwie, ich habe jetzt dann halt viel mitbekommen, auch viele Insights, die ich davor nicht wusste, über die ganzen Dokumentationen, die dann da gedreht wurden, in den letzten oder veröffentlicht wurden. Und ja, ist auf jeden Fall schade, auch wie das sich dann entwickelt hat für ihn und auch, glaube ich, für den Radsport in Deutschland generell. Und so, ich glaube, rückblickend auf jeden Fall ein Riesenfan von ihm. Auch wenn ich es in dem Moment jetzt nicht war als kleines Kind, so weil ich es nicht mitbekommen habe, aber so jetzt über die Berichterstattung oder die Dokus, so, ja, auf jeden Fall, ja, Gänsehaut.
Sehr gut. So, dann würde ich jetzt die letzte Frage stellen, Kim, oder das letzte Anliegen offenlegen. Wir sind dieses Jahr wieder bei der Tour. Du wirst ja wahrscheinlich nicht bei der Tour sein als aktiver Fahrer, aber auch dir wollen wir die Möglichkeit geben, dass wir deinen Namen auf einem der Berge der Alpen oder auf allen Bergen Etappen, wo wir sind, verewigen. Felix Großschartner sagt ja, sein Spitzname in seinem Freundeskreis Philantix ist. Über was würdest du dich freuen, wenn der Tourtross dort vorbeifährt? Hast du auch irgendeinen Spitznamen, irgendeinen Insider, wo du dich darüber freuen würdest?
Schwierig. Also Kim ist ein relativ kurzer Name und da ist mit Spitznamen schon. Also die Ableitung erstmal. Ich habe beim Team jetzt tatsächlich eigentlich so den ersten richtigen Spitznamen bekommen. Da wurde ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wo es herkam, ich glaube von Luke oder sowas, wurde ich Kimbo getauft. Kommt von Kimbo Slice. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ist auf jeden Fall irgendwie so ein, nicht, was ist Kampfcharakter, aber irgendwie sowas in die Richtung. Fand ich eigentlich ganz cool und ist, glaube ich, auch so der Erste, der mir zugesagt hat und irgendwie nicht als Beleidigung rüberkam.
Nee, ja, Spaß. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, das zu verewigen auf den Alpenpässen in der letzten Tourwoche. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und dann würden wir auch an dieser Stelle sagen, herzlichen Dank für deine Zeit, herzlichen Dank für deine Offenheit. Nein, ich sage noch nicht tschüss, ja. Da sind noch zwei Finger.
Ja, ich würde okay. Da direkt einlinken. Gott sei Dank ist der Bub immer so aufmerksam. Der hat mir nämlich gerade parallel geschrieben, ich habe was vergessen. Ich habe wirklich was vergessen. Nämlich, Kim, du musst natürlich auch dem neuen Gast eine Frage stellen. Was wäre denn deine Frage, den du dem nächsten Gast, der wahrscheinlich, glaube ich, schon ein, zwei Wochen wieder hier mit uns vor dem Bildschirm tritt. Was würdest du gern von dem wissen?
Ich würde gern wissen, ist das, man erzählt ja irgendwie auch selber, was man damit erlebt hat, oder? Oder war das unabhängig davon? Nee, gar nicht. Weiß ich nicht mehr.
Nö.
Ich glaube, ich würde ihn gern fragen, oder sie, je nachdem. also ich weiß es nicht, aber was die letzte Trainingsausfahrt oder Training war mit einer Person, die Route geplant hat, die man lieber nicht mehr wiederholen würde oder wo man dann selber die Routenplanung übernommen hat, weil einfach entweder was schiefgelaufen ist oder Sachen vorgefallen sind. Es ist gar nicht so schlimm bei mir jetzt gewesen, aber irgendwie dann doch irgendwie lustig.
Ja, ich glaube, das hat Potenzial. Potenzial für lustige Geschichten.
Sehr gut. Werden wir auf jeden Fall unterbringen, Kim? Werden wir auf jeden Fall unterbringen. Führt uns dann jetzt nochmal, jetzt richtig, jetzt läute ich es ein, jetzt kommt es, jetzt machen wir Ende. Kim, herzlichen Dank für deine Zeit auf diesem wunderschönen Sonntagabend hier zumindest in Schleswig-Holstein. Bei dir in Salzburg sieht es ja auch noch recht sonnig aus, sofern du am Fenster sitzen solltest. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Empfehl uns weiter. Ja, bis zum nächsten Mal. Wollte ich auch noch was sagen, klar. Jungs.
Auch auf jeden Fall vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr kurzweilig. Du hast wirklich auch gerne ein bisschen länger ausgeholt und dadurch hat man eigentlich einen ganz guten Eindruck bekommen oder viele Informationen bekommen. Vielen Dank dafür. Ich danke euch anderen beiden natürlich auch für diese neue Folge. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Lasst natürlich da draußen alle ein bisschen Liebe da. Vielen Dank nochmal, Kim, war wirklich super. Und Bub, was mit dir?
Ich kann mich nur anschließen an das, was ihr gesagt habt. Super interessant, vielen Dank dafür und gute Genesung weiterhin und auch ganz viel Erfolg dann auch für die nächsten Jahre wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du die Ziele, die du hast, alle erreichst.
Oder vor allen Dingen, dass du dein Ziel irgendwann hast, weil du bist ja noch lange nicht fertig mit der Entwicklung und irgendwann hast du vielleicht dann den Traum. Mal wirklich zu Papier bringen können und dann kannst du daran arbeiten. Und dann sprechen wir uns wieder.
Ja, super. Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
Ja, das waren sie. Die Jan-Ulrich Ultras. Vielen Dank fürs Zuhören, Teilen und Kommentieren. Wir für euch, ihr für uns. Besucht uns gerne auf unserem Instagram-Account Jan-Ulrich Ultras. Dort könnt ihr gerne eure Fragen stellen oder auch einfach etwas loswerden. Wie gehabt, bleibt positiv, denn das Leben ist schön. Bis dann.